Professor Dr. Gabu Heindl hat nämlich ganz genauso eine Verbindung zu Margarete Schütte-Lihotzky, was für ein wunderbarer Zufall, weil sie hat, Margarete Schütte-Lihotzky war ja hier in Frankfurt, hat aber dann in den 80er, 90er Jahren in Wien gelebt und ich habe mir sagen lassen, in unmittelbarer Nachbarschaft wohnte auch Gabu Heindl und hat sich seinerzeit sicherlich auch von dieser betagten, aber faszinierenden Architektin beeindrucken lassen. Aber das ist nicht der Fokus heute, sondern Gabu Heindl. Ich möchte kurz sagen, sie hat einen beeindruckenden Lebenslauf, hat in den USA, England, Niederlanden studiert und gearbeitet und ist seit diesem Jahr Professorin an der Uni Kassel, leitet das Fachgebiet Bauwirtschaft und Projektentwicklung. Damit ist sie nun genau richtig, weil dieser Studienbereich traditionell immer auch die politische Dimension von Stadtentwicklung mit berücksichtigt und die politische Dimension von Städtebau thematisiert und die Kasseler Absolventinnen und Absolventen meist auch die politischen Prozesse hin zu einer gerechten, zu einer grünen und zu einer produktiven Stadt bearbeiten. Und die Zeitung Der Standard mit Sitz in Wien hat Gabu zitiert mit dem Satz, in Zukunft wird es mehr Streit geben müssen. Denn sie untersucht, wie Planung, Demokratie und Gerechtigkeit in der Stadtentwicklung und Architektur zusammengehören. Wir haben vereinbart, dass im Anschluss an den Beitrag hier direkt auch ein paar Fragen im Saal möglich sein sollen. Also aufgemerkt, wer hier Themen oder Thesen noch vertiefen und mit ihr weiter diskutieren will, das machen wir danach in einem Workshop. Da sage ich dann gleich auch noch genauer, wie dann der Ablauf ist. Aber erfahrungsgemäß hört man genauer zu, wenn man vielleicht mitdiskutieren oder Fragen stellen will. Gabu Heindl, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Die Bühne gehört nun dir.
Da hinten ist der Beamer. Also alles gut. Ja, herzlichen Dank für diese schöne Einführung. Ich habe nicht nur in Nähe gewohnt, ich war die Untermieterin von Margarete Schütte-Lihotzky, nämlich in ihrer Nachbarwohnung. Sie hatte, und zwar nicht in den 80er, 90er Jahren, sondern bis in die Nullerjahre, sie ist knapp 103 Jahre alt geworden und hat intergenerationales Wohnen gelebt. Sie hat allein gelebt in einer 60 Quadratmeter Wohnung, täglich ihr Bett, solange sie es noch konnte, selbst von der Couch zum Bett gemacht und wieder zurück und dann mit Unterstützung und hatte die Möglichkeit, eine Kleinstwohnung daneben mit zu entscheiden, wer da einziehen sollte. Und das war in dem Fall, sie wollte eine junge Architekturstudentin und sowas war ich auch damals und dann habe ich dieses Glück gehabt. Und eine wunderschöne Form auch sozusagen des Nebeneinanderwohnens in dem Genossenschaftsbau. Und jetzt nutze ich das kurz, jetzt wird mein Vortrag leider zwei Minuten länger. In dem Genossenschaftsbau selbstverständlich, diese Wohnung ist heute das Margarete Schütte-Lihotzky-Zentrum in Wien, kann man besuchen. Was aber perfider ist, ist, dass diese Genossenschaft verkauft wurde, privatisiert wurde, in der Zwischenzeit fünfmal weiterverkauft, heute im Eigentum von Investor Theuner, der ist die Stadt Wien ordentlich quasi mit dem UNESCO-Weltkulturerbe in Gefahr bringt. Und ich sage immer, die liebe Grete würde sich im Grab umdrehen, weil sie würde nämlich jedenfalls sagen, Genossenschaften müssen Genossenschaften bleiben. Und entsprechend, also ich habe sehr viel, ich kann einen ganzen Vortrag rein über die meine Zeit mit Grete Schütte-Lihotzky verbringen, aber darum geht es heute nicht. Ich wollte beginnen mit der ganz klaren Ansage, dass Wohnen kein Finanzprodukt ist. Und deswegen werde ich auch versuchen, in diesem Vortrag es ist so trivial, aber es muss immer wieder gesagt werden. Und ich werde auch versuchen, und ich hoffe, wenn ich es mache, bitte korrigieren Sie mich, nicht über den Wohnungsmarkt zu sprechen. Weil ich nicht glaube, dass Wohnungen und Markt grundsätzlich sehr viel miteinander zu tun haben sollten. Das heißt nicht, dass, und wir sind ja hier im genau zivilgesellschaftlichen, privaten und so weiter bauen, aber wir müssen diese Themen voneinander entkoppeln. Wohnen ist ein Grundrecht und ein Grundbedürfnis und es ist heute weltweit so, dass es dass es Proteste gibt, sogar in Wien, überall, also Wien ist als Stadt quasi abgefeiert für guten Wohnbau und auch dort gibt es viel zu viele Menschen, die kaum Wohnungen finden. Und wir müssen uns auch verabschieden von gewissen sprachlichen Rhetoriken.
Mieten steigen nicht automatisch. Sie werden erhöht. Auch das ist total wichtig, dass wir uns da vergegenwärtigen. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit der Mietervereinigung in Wien, wo wir darüber gesprochen haben, dass Mieten einmal grundsätzlich überhaupt nicht steigen müssten. Und ich werde es leider auch gleich erklären, warum. Weil wir auch in einem Abbezahlungsprozess von Finanzierungsstrukturen sind in Wohngebäuden, die sozusagen über die Zeit hinweg natürlich eigentlich auch leistbareres Wohnen möglich machen müssten. So, jetzt sind wir aber vor einer Situation, wo wir hören und wissen, dass es ganz viele Wohnungen braucht. 400.000 pro Jahr in Deutschland, manche sprechen bis zu 900.000 Wohnungen pro Jahr. Und wir sollten uns angesichts der multiplen Krisen, die wir im Moment haben, vergegenwärtigen, dass diese Wohnungen mindestens maximal sozial und maximal ökologisch sein müssten. Ansonsten dürften wir eigentlich keine einzige Wohnung mehr neu bauen. Ich glaube, was ich wichtig finde, ist, dass wir alle sozusagen das immer wieder auch deutlich machen und betonen. Wir können nicht sagen, wir müssen was gegen die Klimakrise machen, wir müssen was gegen die soziale Krise machen. Es setzt genau dort an. Das heißt aber natürlich auch, dass wir uns, bevor wir überhaupt neu bauen, damit beschäftigen müssen, was besteht. Das haben wir jetzt in Kassel vor kurzem gemacht, Leerstand zu ermitteln. Jede Stadt sollte sich dringlichst damit befassen, was an leerstehenden Häusern, Wohnhäusern, Bürohäusern, Industriehäusern, leerstehende Erdgeschosse etc. in der Stadt ist wahnsinnig schwierig, kompliziert. Ich hatte 100 Studierende als Mithelferinnen, die wirklich die Stadt Kassel gescoutet haben. Wir wissen um Privatrecht, um Fragen von Veröffentlichungsrecht und so weiter, aber es braucht jede Stadt ein Wissen darum, wie viel Fläche überhaupt zur Verwendung steht. Ich kann dazu sagen, abgesichert. Und das ist, da fehlen noch Quadratmeter, gibt es in Kassel alleine 200.000 BGF, Bruttogeschossfläche, Quadratmeter, Leerstand, die umgewandelt werden könnten zu Wohnraum. Nicht alles gleich leicht, aber das muss man sich mal vergegenwärtigen, das wären jedenfalls die nächsten 3 Jahre in einer hochgerechneten Prognose. Sorry, ich muss so machen, glaube ich. Und wir haben eine Situation, dass im Neubau, ich habe gerade vorher gesagt, es müsste mindestens maximal sozial und maximal ökologisch sein, wir diagnostiziert kriegen, der soziale Wohnbau hinkt hinterher. Ich habe eigentlich jetzt gerade beim Deutschen Kongress für Geografie von einem Projekt in Freiburg gehört, das Kleinscholz, das 100% des gesamten Gebiets gemeinschaftlich und genossenschaftlich zur Verfügung stellt. Ich glaube, mit 15% ist noch Luft nach oben. Aber es muss auch Luft nach oben sein, weil ich ja gerade eigentlich müsste 100% das Ziel sein, wenn wir sagen maximal sozial, maximal ökologisch. Gut, und jetzt haben wir aber noch dazu eine sogenannte Alarmstimmung, dass die Privaten nicht bauen. Ehrlich gesagt, die Alarmstimmung sollte ganz woanders sein, nämlich dass ganz viele Menschen keinen Wohnraum finden und nicht, dass die Privaten nicht bauen. Und ich will das damit untermauern, dass selbstverständlich brauchen wir, und ich möchte hier auch nicht missverstanden werden und auch nicht sozusagen zitiert werden, wir brauchen ganz viele Player, um diese Wohnungskrise, um diese Frage nach der Wohnung zu leisten. Aber ich möchte ein Beispiel bringen aus der Geschichte, das uns zumindest etwas lehren kann. Und das ist das Rote Wien. Jetzt komme ich aus Wien und ich habe mich lange beschäftigt mit dem Roten Wien. Das Rote Wien kam nicht aus dem Nichts. Das Rote Wien ist bekannt soweit, also ist quasi sozialdemokratische Regierung in den Zwischenkriegsjahren in Wien und ist eigentlich die Basis für das heute bekannte Wiener Modell, also dass hier guter, leistbarer Wohnraum immer noch besteht. Das Wiener Modell, also das Rote Wien, das sehr viel Wohnbau, kommunalen Wohnbau errichtet hat, hatte geerbt, übernommen, einen sehr guten Mieterinnenschutz. Mieten waren maximal gedeckelt, waren gesichert für auf die ganze Lebensdauer und man konnte sie sogar weitergeben. Und es gab ein Wohnungsanforderungsgesetz, auch das gibt es bis heute, könnte reaktiviert werden. Es konnte Leerstand und Übermaß an Wohnungen sozusagen zwangsangefordert werden und zur Vermietung kommen. Es gab auch damals riesige Wohnungsnot. Was hat das bedeutet? Man konnte eigentlich kaum Profit machen mit Wohnungsbau. dadurch, dass sozusagen die Mieten so gedeckelt waren, haben auch damals aus ganz anderen Gründen die Privatwirtschaft wollte nicht mehr bauen. Jetzt würde heute eine Regierung sagen, wir müssen Incentives schaffen, wir müssen unterstützen, dass die Bauern ihnen billige Grundstücke geben und förderungsmäßig unterstützen. Das Rote Wien hatte dann entschieden, selbst zu bauen. Es war übrigens auch ein schöner Nebeneffekt, wenn man keinen Profit, keinen großen Gewinn mit anderer Menschen Wohnungsnot machen kann und nicht entsprechend spekulativ bauen möchte, dann fallen auch, das müsste man sich genauer anschauen, aber damals war das so, sind auch die Grundstückspreise gefallen, weil auch Grundstückspreisspekulation damit zusammenhängt, dass ich sozusagen hochspekulativ oder spekulativ bauen kann. Grundstückspreise sind gefallen, die Stadt Wien konnte sozusagen diese Grundstücke auch akquirieren, natürlich nicht, ich komme gleich darauf zurück, und hat innerhalb dieser Jahre 64.000 kommunale Gemeindebauwohnungen errichtet. Das ist für die Zeit eine ziemlich große Zahl, auch aus dem Nichts heraus. Und deswegen ist dieses Beispiel so interessant, weil ja viele Städte davor stehen, wieder eine Struktur zu errichten. Mit einer enorm geringen Miete, die man sozusagen die heiß umstritten ist, ob das nicht fast zu wenig ist, 6-8% des Lohns. Aber wenn ich jetzt Sie fragen würde, wie viel wer zahlt, dann wissen wir, dass die meisten Menschen lachen würden, weil wir nicht annähernd so weit sind. Der Karl-Marx-Hof steht übrigens mitten im bourgeoisen Stadtviertel in Wien im Westen, in der schönen Villengegend. So viel auch dazu, sollten auf jeden Fall für jeden sozialen Wohnbau die besten Lagen und auch sehr, sehr sozusagen proaktiv gewählt werden. Das alles ging natürlich nicht einfach so, weil auch damals öffentliche Verwaltungen oder sozusagen die Stadt Wien nicht so viel Geld hatte. Es ging einher mit einem sehr progressiven Steuersystem. Es wurden damals die sogenannten Luxussteuern eingeführt von damals Steuerfinanzrat Breitner. Und was Sie hier sehen, das kann man lesen, bis heute auf allen Fassaden dieser Gemeindebauwohnungen. Sie sehen hier erbaut von der Gemeinde Wien in den Jahren so und so aus den Mitteln der Wohnbausteuer. Können Sie sich heute eine Stadtregierung vorstellen, ich hoffe, die A, mit unterstützt, leider haben wir da immer natürlich Stadt- und Bundebene als Problematik. Wien war damals auch Stadt-Land, also konnte sozusagen, hatte Steuerhoheit, konnte diese Steuern einführen. Aber stellen Sie sich heute eine Regierung vor, die A, eine progressiv umverteilende Wohnbausteuer entwickelt und B, aber noch viel spannender, sie stolz in Rot auf die Fassaden der Gebäude schreibt, die sie damit baut. Und dahin will ich eigentlich, wir müssen sozusagen auch wieder einen Affekt generieren dafür, dass es Sinn macht, A, Steuern zu zahlen, dass es Sinn macht, die auch wirklich zu investieren in etwas, was allen zugutekommt. Und das veranlasst mich, so Collagen zu machen, wie diese hier. Stadthaus ermöglicht durch die Gemeinde Wien in den Jahren 2024 bis 2025 aus den Mitteln der Erbschaftssteuer. Oder, jetzt habe ich das vor einigen Jahren geschrieben, das wird leider nächstes Jahr nicht gebaut werden. Aber ich möchte, dass wir demokratisch darüber diskutieren. A, wer soll, Sie merken, es ist sehr absichtlich, es baut nicht mehr die Stadt Wien, sondern sie ermöglicht es. Ich glaube, wir haben eine komplexere sozusagen Form dessen, wer heute Wohnbau errichtet. Und ich möchte auch eine demokratische Diskussion darüber, welche Steuer wollen wir auf den Fassaden sehen? Welche Form von Umverteilung und welche Form von Finanzierung dieser Häuser, die selbstverständlich möglich wären? Ich habe noch einen anderen Postkarte mitgebracht, einen Gruß nach Berlin, der hier sagt, enteignet und begrünt durch die Stadt Berlin aus den Mitteln der Vermögensteuer. Es ist ein schlichtes Lernen aus der Vergangenheit und jede Stadt hat so eine Geschichte. Auch Frankfurt hat die Geschichte des gemeinnützigen Wohnbaus. Berlin hat es selbstverständlich auch. Und auch hier, sozusagen, Sie können sich vorstellen, dass das genau, dass, da ist ja eigentlich schon ein solches Geschenk an die Stadt Berlin gegeben durch diesen Volksentscheid. Ich komme dazu, dass es eben eigentlich in Zukunft darum gehen muss, dass wir, was Raquel Rollnick ehemalige UN-Rapporteur für Wohnen, komplexe Eigentumsstrukturen nennt. Also wir wissen, rein kommunaler Wohnbau kann ganz leicht wieder verkauft werden. Wir wissen, privater Wohnbau kann, wenn er nicht Mieten gedeckelt wird, können die Mieten erhöht werden etc. Wir brauchen eine komplexe Form der Sicherung von Wohnen. Wir kommen in Kürze dazu, Mietshäuser-Syndikat macht das zum Beispiel oder Baurecht schafft das etc. Und jetzt komme ich zu dieser zentralen Rolle genau in diesen Fragestellungen, dass wir sozusagen mehr Akteurinnen im Wohnungserrichten und Wohnungsumbauen brauchen, des zivilgesellschaftlichen Wohnbaus. Diese Rolle, würde ich sagen, ist eben nicht nur ein Notmodell, sondern es ist auch ein Wunschmodell. Es geht auch darum, dass Sie alle eigentlich eine Idee haben davon, dass Sie irgendwie selbstbestimmt wohnen wollen, dass vielleicht jemand sozusagen in der Masse sich gar nicht so gut vorstellen kann. Und es ist ein Ökonomiemodell, wir haben gerade darüber gesprochen, wenn jetzt sozusagen ein Fenster sich auftut, dass wir eine sogenannte Baukrise haben, dann würde ich das eher als Chance sehen und jetzt hoffen, dass es wirklich eine Zusammenarbeit gibt zwischen der öffentlichen Hand, der Vergabe von Grundstücken und letztlich der Finanzierungsstruktur, dass eben möglichst viel gemeinnütziger Wohnraum errichtet werden kann. Und das, ich habe es gerade gesagt, braucht Unterstützung durch Gemeinden und Kommunen. Und ich beginne mit der Bodenpolitik. Es gibt diese wunderbare Zeichnung, die das sagt, ich sage dir, die beste Fruchtfolge ist Weizen, Mais, Bauland. Das ist quasi, bringt es so auf den Punkt, dass wir ganz dringend und sehr sozusagen präzise, selbstverständlich Stadtplanungsverantwortlichkeiten haben, hier nicht zu sagen, da gibt ausschließlich Eigentumsrechte, sondern Stadtplanung ist immer ein Eingriff dahingehend, dass es notwendig ist, dort wo Grundstücke in guter Lage sind, gut erschlossen sind, durch die Öffentlichkeit hier auch entsprechend interagiert wird. Das heißt, ich habe hier quasi das zum Beispiel ein ÖBB-Gelände, auch so eine Collage, wo wir gesagt haben, ÖBB ist wie die Deutsche Bahn, sozusagen die österreichische Bundesbahn, die eben Grundstücke zu Marktpreisen, jetzt sage ich Markt gerade zum ersten Mal, aber da war es wirklich so, zu Marktpreisen verkauft hat und letztlich damit unterbunden hat, dass auf diesen Grundstücken auch ausreichend bezahlbarer Wohnbau errichtet wurde. Das ist zu dunkel, aber Sie kennen alle Hans-Jochen Vogel, der nochmal deutlich gemacht hat, wie enorm die Bodenpreise explodiert sind, zum Beispiel in München, und komme damit, um ein bisschen flotter durch das Ganze durchzugehen, zu der Frage auf kommunaler Ebene, wie gehen wir um? Ich glaube, da ist die Diskussion hoffentlich intensiv am Laufen in Frankfurt. Wir brauchen quasi wirklich eine Klarheit in der Direktvergabe von öffentlichem Grund. Grund und Boden ist die wichtigste Basis für bezahlbares Wohnen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass es ein konsequente Konzeptverfahren gibt, konsequente Qualitätssicherung in der Vergabe von öffentlichem Grund und Boden, der letztlich uns allen gehört und entsprechend auch qualitativ gestaltet werden sollte. Es braucht eine gute Liegenschaftspolitik, das sind Themen, die Sie alle kennen, die ich vielleicht hier auch gar nicht so weit ausbreiten muss. Konzeptverfahren, Erbbaurechte, Sie sprechen, es betrifft Sie alle sozusagen im Sinn dieser Initiativen, die Sie selbst ja auch alle gerade angehen oder schon angegangen sind. Was ich interessant finde an diesem zivilgesellschaftlichen oder gemeinnützigen Wohnen ist, dass wir versuchen, nehme ich jetzt mal an oder versuchen könnten, tatsächlich der Boden und Gebäude bzw. Verfügungs- und Nutzungsrechte auch sozusagen tatsächlich, also zu sagen, Wohnen ist eigentlich ein Nutzungsrecht von Grund und Boden und nicht notwendigerweise muss es gekoppelt sein mit Eigentum. Das machen Community Land Trusts natürlich ganz stark. Das macht das Mietshäuser-Syndikat insofern, als es also eher sozusagen im gemeinsamen Nutzen und im Sicherstellen, dass die Häuser eben nicht weiter und Gebiete nicht weiter verkauft werden können. Und Bodenstiftungen, Bodenfonds sind eben insofern relevant und wichtig, um zu sagen, okay, es gibt gemeinschaftliche Verwaltung von Böden, gemeinschaftliches Besitzen von Böden und damit aber dann quasi eine unterschiedliche Form des Nutzens. Ich glaube, zu all diesen Themen können wir dann im Workshop auch intensiver und direkter sprechen. Ich möchte aber jetzt nochmal zurück dort, wo ich tätig bin als Architektin, nämlich in Wien. Es gibt in Wien eine bekannte aktive Bodenpolitik. Wir haben das hier mal aufgezeichnet. Ich habe gerade vorhin den Karl-Marx-Hof gezeigt, ein riesiger Wohnbau. Wien hat einen Bodenfonds mit ungefähr im Moment 21 Mal der Fläche des Karl-Marx-Hofes. Und selbst das ist nicht ausreichend, ja? Weil natürlich diese Flächen nicht notwendigerweise genau dort sind, wo die besten Lagen sind oder wo sozusagen der genossenschaftliche oder gemeinnützige Wohnbau errichtet werden soll. Aber es macht Wien, es ist für Wien dann damit möglich, auf diesen Grundstücken konsequent öffentliche Bauträgerwettbewerbe zu machen, ist sehr ähnlich zu Konzeptverfahren, also tatsächlich auszuschreiben und anzubieten, dass man sich bewirbt mit einem möglichst sozialen und ökologischen Konzept. Es gab aber den Moment, dass Wien mehr Wohnbauförderung hatte als Grundstücke, die gut waren in der Lage, und hat 2018 eine bemerkenswerte neue Widmungskategorie eingeführt. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Ich versuche hier so den Spagat zwischen für Sie alle irgendwie zu machen. Technisch heißt das, also wir kennen alle Widmungskategorien, aufgrund der auch damaligen Not sozusagen entsprechend gute Grundstücke für gemeinnützigen Wohnbau widmen zu können, wurde entwickelt die Widmungskategorie geförderter Wohnbau. Das heißt nicht Wohnbau, also wenn ich jetzt von Grünland auf Wohnen oder von also schon Wohnraum auf noch viel mehr umwidme, dann kann die Stadt Wien ab jetzt und hoffentlich sollte sie immer geförderter Wohnbau draufschreiben. Und das heißt so viel wie, dass mindestens 2/3 der Wohnungen auf diesem Grundstück gefördert sein müssen. Und diese Fläche ist gekoppelt mit einem anderen Gesetz auf einen gedeckelten Bodenpreis. De facto heißt das, dass hier Bodenpreis gedeckelt wird. Und de facto heißt das auch, dass viele Spekulanten auf Boden dann gesagt haben, Moment, das ist ja quasi Enteignung meines schon spekulierten Gewinns. Und man konnte nur sagen, das stimmt. Aber es ist auch so, es müssen Stadtplanungen und Stadtplanungspolitik muss auch aufzeigen, dass das nicht ausgemacht ist, dass es immer so weitergeht, dass man einfach endlos spekulieren kann auf etwas, was noch gar nicht umgewidmet ist. Das hat einen großen Effekt gehabt, tatsächlich, um letztlich sozusagen das Landgrabbing, das auch in Wien passiert, zu bremsen. Gut, und damit gehe ich jetzt, das ist das letzte theoretische Blatt. Aber wir müssten Sie am besten dann hier mit der Stadtplanung direkt diskutieren. Aber jetzt rein aus meiner fachlichen Expertise heraus wollte ich nochmal für Sie zusammenfassen, dass es eine Reihe von Instrumenten gibt, die es möglich machen, diese Unterstützung, die wir hier fordern, tatsächlich auch, und es muss nicht notwendigerweise sofort eine Gesetzesänderung sein, aber eben in der Bauleitplanung über Konzeptverfahren entsprechend Qualitäten nicht nur einzufordern, sondern für die Zukunft gestalten zu können. Ich wollte Ihnen einfach am Ende auch nochmal zeigen, aus meiner Praxis heraus, drei unterschiedliche Projekttypen, die alle gemeinnützig sind. Das ist ein Wettbewerb, das ist so ein Bauträgerwettbewerb in Wien, wo das Grundstück eben genau diesem, sozusagen hier auch, dieser Widmung im Sinn von 100% gemeinnützig sogar entspricht, wieder ein Fall von Luft nach oben. Und wir haben mit zwei Bauträgern gemeinsam berechnet, dass das möglich ist innerhalb sozusagen dieser gedeckelten Mietkosten und haben aber im Zuge dessen auch ein Schwimmbad am Dach, Dachgärten, Gemeinschaftsräume etc. entwickelt. Da geht es um 370 Wohnungen, das ist ein sehr großes Projekt. Diese Bauträgerwettbewerbe sind sehr aufwendig, also man hat sozusagen alles richtig gut durchzuzeichnen, aber das kennen Sie auch. Und was man hier ganz schön sieht, ist, dass unser Grundstück hier unten schon mitgewidmet war. Hier konnte die Stadt Wien die 100% gemeinnützig anfordern und wir konnten sie quasi berechnen, wie wir sie umsetzen können. Das Grundstück drüber war privat verkauft und konnte auch hier sozusagen im Grunde geht es 100% gemeinnützig neben 100% privat. Das zeigt auch wieder, wie wichtig es ist, dass wirklich von Seiten der Öffentlichkeit möglichst viel aktiv Grundstück in oder auch in von Stiftungen, dass Grundstücke vergemeinschaftet werden. Das Video, das wir abgeben mussten, ich zeige es Ihnen jetzt nicht, hat begonnen mit dem Schwimmbad am Dach. Warum? Es ist doch da, stopp. Weil das Schwimmbad am Dach in Wien fast zu so einem Icon geworden ist dafür, dass es kommunalen Wohnbau, gemeinnützigen Wohnbau in der großen Masse nicht geben muss, ohne dass es eine gewisse Qualität und Luxus für die Menschen gibt. Wenn Sie sich vorstellen, was ein Schwimmbad am Dach ökologisch und sozial bedeutet im Vergleich zu, das ist jetzt Alt-Erla, wahrscheinlich 1000 Einfamilienhäusern mit Schwimmbädern im Garten, dann nehmen wir jederzeit dieses Schwimmbad und feiern es. Ja? Und das meine ich damit, wir müssen auch eine Idee generieren. Zu teilen heißt eben auch, eine bessere und größere Qualität zu teilen, als es jeder Privatgarten schafft. Und das ist das Projekt, an dem wir gerade gearbeitet haben, beinahe fertig. Heißt Schöner Leben ohne Raiffeisen in Wien oder auch Schöner Leben ohne Rendite. Und ist eines von 5, 6 wachsenden Zahl an sogenannten auch Mietshäuser-Syndikatsprojekten in Österreich, wo eben Habitat, eine Schwesterorganisation, aufgebaut wird. Also Sie kennen sozusagen dieses System alle. In Frankfurt gibt es ja auch einige Mietshäuser-Syndikate. Das ist die Gruppe. Die Idee war, über Direktkredite das zu finanzieren. Dieses schöne Leben ohne Raiffeisen ist durchgegangen. Die Gruppe hat sich ausschließlich aus Direktkrediten und aus einem super Unterstützung, also quasi einen guten Kredit von einer Stiftung finanzieren können. Dieses Grundstück gekauft. Wir haben sie projektentwicklungsmäßig unterstützt darin, dieses Grundstück zu bewerten, zu schauen, macht das Sinn. Mietshäuser-Syndikat kauft aktiv quasi aus dem Privatmarkt raus und schließt das dann über diese Syndikatsstruktur, vergemeinschaftet über diese Syndikatsstruktur. Mitten im 11. Bezirk, ein sehr harter Mehrbetriebsgeländebezirk, eine komplexe Struktur der Eigentümerinnenschaft, des Zusammenagierens. Das muss ich jetzt alles nicht erzählen. Was ich interessant finde ist, und das ist letztlich das Prinzip auch von Genossenschaften, dass im Mietshäuser-Syndikat und ich würde sagen in progressiven gemeinschaftlichen oder quasi gemeinnützigen Projekten selbstverständlich von Anfang an in der Miete oder zumindest ab dem Moment, wo ein Haus abbezahlt wird, es eigentlich sowas wie einen Solidaritätsgap gibt. Und das ist der Solidaritätsbeitrag, der tatsächlich es möglich macht, wenn wir Genossenschaften nicht als einzelnes Haus sehen, sondern als Verbund, dass man nächste Projekte andere unterstützen kann und nicht im Grunde die Miete dann abfällt und dann hat man das Problem, wer zieht da jetzt ein und wer kann das jetzt quasi so nutzen, sondern im Grunde über eine größere Anzahl tatsächlich ein starkes, robustes finanzielles Netzwerk zu bauen. Das ist der Grundriss. So sieht das aus, da sieht man sozusagen eine Bauphase, erste Bauphase. Da haben wir eine Referenz auf das Rote Wien im Sinne einer Fahnenstange errichtet. Dann gab es Zeitungsartikel dazu. Dann im Sinn von maximal sozial, maximal ökologisch, hier ein Holzriegelbau mit Stroh gedämmt und vorgefertigt im Werk mit dicken Lehmverputzungen. Also wunderbare auch Wohnqualität, eine Halle, die wir nicht, also wir haben lange danach gesucht, die zu recyceln oder zu behalten. Wir haben gemerkt, sie sollte ein Zirkuszentrum werden, geht nicht und haben sie letztlich exakt auf den Spuren mit allen Fundamenten und ohne den Boden abreißen zu müssen etc. als Holzbau nochmal errichtet und gleichzeitig, und das war eigentlich total schön, konnte die Gruppe diese Halle verkaufen. Für jemanden, der sie metikulös abgebaut hat, Stück für Stück und woanders wieder errichtet hat, weil dort die Anforderungen passend waren und hier für unsere dynamischen Lasten und so weiter wir eine stärkere Halle brauchten. Das ist auch eine Form von zirkularer Energie, Ökonomie. Genau, darauf wollte ich hin. Es gibt Regenwassernutzung. Ich möchte jetzt nicht sozusagen dieses Projekt zu featuren, ich möchte eigentlich aufzeigen, dass in diesem gemeinschaftlichen, genossenschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Wohnungsbau eben auch progressive Herangehensweisen an das Bauen sozusagen deswegen drinstecken, weil die Menschen ja wissen, was sie hier machen und einen sehr starken Bezug dazu auch haben. Genau, und das will ich eigentlich nochmal, dieser Kreis, der Circular Economy, hat mich dann irgendwie bewegt dazu, auch diesen Kreis zu bringen. Das ist ein Kreis quasi, den wir gezeichnet haben im Rahmen einer Studie über die eigentlich fast Unmöglichkeit mancher Frauen, die oder viel zu vieler Frauen, die die an der Mindestgrenze des Überlebens sozusagen finanziert sind, überhaupt zu wohnen. Wenn Sie hier sehen, durch den Equal Pay Day könnte man sagen, manche Menschen in unserer Gesellschaft könnten eigentlich nur bis November wohnen oder nur bis Oktober wohnen, während andere das ganze Jahr über wohnen. Insofern, es geht nicht nur um zirkulare Ökonomie, dass Sie sagen, um die ökologische Komponente, sondern selbstverständlich immer auch um die soziale und Gleichheitskomponente. So, jetzt mache ich kürzer. Das letzte kleine Projekt, das intersektionale Stadthaus. Hier ein Umbau, und das ist eben das Plädoyer, nicht nur im Neubau zu suchen, sondern auch Häuser umzubauen. Ein Gründerzeithaus, dass wir alle drei Geschosse, das gesamte Haus zu einem Ein-Küchenhaus umgebaut haben. Das heißt, es gibt da keine einzige Wohnung drin, es gibt nur eine große Küche und sonst Privaträume und Gemeinschaftsräume. Wir nennen es intersektionales Stadthaus, weil das Haus über den Schnitt funktioniert. Das heißt, unten ist die Küche und nach oben sozusagen verteilt sich das große Wohngemeinschaft, aber auch, weil die Menschen in dem Haus in unterschiedlich intersektional die mit Diskriminierungserfahrungen leben, also zum Teil Frauen im Rollstuhl, queere Menschen, Refugees, und die halten alles so zusammen, sowohl über das Haus als auch über solidarische Ökonomie. Es zahlt dort jemand, der vielleicht ein großes Zimmer braucht, weil im Rollstuhl, vielleicht viel weniger als jemand, der ein kleines hat und sich's leisten kann. Also es ist wirklich ein solidarisches Finanzieren dieser Mietstruktur mit dem, was jeder kann. So sieht das aus. Die Barrierefreiheit in dem Zusammenhang denkt dieses Projekt nicht nur physisch, dass jeder sozusagen im Rollstuhl überall hinkommt, sondern auch sozial, auch finanziell, auch gesellschaftlich. Es sollte keine Barrieren geben zum gemeinsamen Wohnen. Und das letztlich erinnert, und damit möchte ich schließen, an die Siedlerinnenbewegung. Und das ist wieder ein Lernen aus der sozusagen Geschichte. Die Siedlerinnenbewegung in den 1920er Jahren war sowas wie eine Selbsthilfedynamik, die gesagt hat, es gibt nirgends mehr Wohnraum. Wir gehen raus in Wien, wäre die Frage, wie viel es das in Frankfurt gab. Wir gehen raus an den Stadtrand, wir bauen Häuser selbst, wir besetzen Grundstücke, die ihnen gar nicht gehört haben. Wir haben gesagt, wo sollen wir denn sein, wenn wir nicht mehr wohnen können? Ich hoffe, dass wir es schaffen, dass es eine Siedlerinnenbewegung 2.0 im Gebauten gibt, unterstützt gibt. Und entsprechend freue ich mich, dass diese Tagung hoffentlich genau das mit stärken wird, und bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Inspirierend, und was ich vor allem absolut wichtig finde, ist für uns alle auch der Impuls, Wohnen ist ein politisches Thema. Dankeschön. So, mit Blick auf die Uhr, ich erkläre gleich noch die Workshops. Es geht gleich noch weiter mit Gabu Heindl. Also zunächst nochmal einen ganz herzlichen Dank auch für dich. Die kleine Broschüre vom Stadtfinder Award, und da ist auch hessenweit Projekte drin, das Kontorhaus Kollektiv aus Kassel mit ausgezeichnet. Wunderbar. Also, Dankeschön, Gabu Heindl.
Dankeschön.
Und dann schon mal ein Blick ins nächste Jahr. Also wir gehen davon aus, dass es auch die 18. Börse geben wird. Für weitere Aktivitäten, wenn Sie selber jetzt auf den Geschmack kommen, weil ich denke, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Wir haben gute Aussichten, dass in der nächsten Zeit neue Ausschreibungen kommen werden, dass es diese Mietprojekte geben werden. Seien Sie bitte ermutigt, nutzen Sie die Angebote des Netzwerks oder der Landesberatungsstelle, dass Sie selber darüber nachdenken, vielleicht so eine Gruppe aufzubauen. Die ganzen Formate sind dafür da, dass Sie das machen können, und vielleicht möchten Sie dann nächstes Jahr selber auch mit einem Stand dabei sein, also vielleicht schon mal im Hinterkopf behalten, wie Sie den dann nächstes Jahr gestalten möchten. Und ich verabschiede mich nun an dieser Stelle mit der Moderation der Infobörse und wünsche Ihnen einen schönen Tag.